Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Es ist der 18. Dezember. Jetzt ist es wirklich nicht mehr weit bis Weihnachten, Johannes.
Hast du denn schon alle Geschenke, Bernhard?
Ich schenke ja überhaupt nichts. Ich lasse mir immer nur was schenken.
Ach so.
Mhm. Oder auch gar nicht. Also ich lege im Moment gar keinen Wert mehr auf Geschenke. So. Außer natürlich Karten für den ESC 2024. Wer mir was Gutes tun will, immer her damit, ne?
Du bist eher so der nicht materielle Typ, es sei denn, es ist materiell für dich.
Ja, und es hat mit dem ESC zu tun, dann kann man mir natürlich immer eine Freude machen.
Ach so. Ja, dann.
Ja, aber ich freue mich natürlich auch über alles, was nicht materiell ist, zum Beispiel alle Infos über den ESC oder wenn wir mal so eine richtig schöne Podcast-Folge aufnehmen, wie es heute der Fall ist. Denn, liebe Zuhörenden, wir haben eine neue Adventskalender-Folge für euch. Wir beschäftigen uns mit Schweden beim Eurovision Song Contest und wir sind in der Agenda mittlerweile im Jahr 2000 angelangt.
Ja, und Bernhard, du hast ja ganz groß angekündigt, es wird jetzt schon deine Lieblingsfolge, zu der du recherchiert hast natürlich auch. Und ich werde mich jetzt zurücklehnen und ich erwarte jetzt so richtig was. Also, wenn du da nicht noch ein paar Fanfaren oder so eingebaut hast, bin ich schon jetzt enttäuscht. Ne?
Ja, dann geht's jetzt mal los.
Klingt ja nach Karneval in Köln oder Düsseldorf oder so.
Ja, warum bist du denn so kniepig? Ich fange jetzt an.
Ja, das sind halt die hohen Erwartungen, die ich auch jedes Jahr in Schweden stelle. Und wenn sie einen mittelmäßigen Song schicken, bin ich jedes Mal enttäuscht.
Ja, dafür, dass du ruhig sein und dich zurücklehnen wolltest, redest du noch ganz schön viel. So, jetzt geht's los. Denn wir befinden uns im Millennium, im Jahr 2000. So, und warum das die beste Folge wird, hat natürlich gleich auch mit der Gewinnerin zu tun, auf die wir jetzt hinarbeiten, die ein großer Meilenstein für Schweden war. Aber auch, weil ich diese Folge und diese Zeitspanne so interessant fand. Denn man redet ja davon, dass Schweden mal ganz, ganz schlecht beim ESC gewesen ist. Und das muss in dieser Phase gewesen sein. Schießen wir mal los. Also, es gab zwar Top-10-Platzierungen in dieser Zeit, aber die schlechte Phase, habe ich jetzt rausgefunden, die ist ja in Deutschland jetzt fast 20 Jahre lang schlechte Phase.
Eigentlich nur so ein, zwei Aussetzer nach oben. Ich glaube, das war eher so Zufall. Ne?
Genau. Die schlechte Phase in Schweden, die alle so schlimm fanden in Schweden, die dauerte von 2005 bis 2010.
Und
ja, und selbst in diesen 5 Jahren hatten sie noch 2006 einen Erfolg mit Carola, die nochmal Sechste geworden ist.
Das scheint ganz schlimme Phase gewesen zu sein.
Ja, aber es ist natürlich für ein Land, was anderes gewohnt ist und schon so oft den ESC gewonnen hat, mag das frustrierend sein. Denn in dieser Phase, wie gesagt, von 2005 bis 2010, gab es in der Tabelle einen 19. Platz, einen 18. Platz, noch einen 18. Platz und einen 21. Platz. Und dann gekrönt vom Halbfinal aus von der von mir so geliebten Anna Bergendahl im Jahr 2010.
Anna Bergendahl. Ich bin immer noch dafür, dass sie Schweden jetzt 2024 vertritt.
Sie könnte das meinetwegen auch jedes Jahr machen. So, was war denn los mit Anna Bergendahl? Sie ist 11. im Semifinale geworden. Also ganz, ganz knapp ausgeschieden. Allerdings, wir haben gestern über Charlotte Pirelli gesprochen. Wusstest du eigentlich, dass die unter normalen Umständen 2009 das Finale auch nicht erreicht hätte?
Ja, ich habe das mal gehört.
Für alle, die es nicht wissen, 9 Länder wurden durch das reguläre Voting ausgewählt in den Halbfinals und ein Land kam durch eine Jury-Wildcard ins Finale und das war Charlotte Pirelli 2009.
Wundert mich, dass eine Jury-Wildcard an Schweden ging?
Ein Schelm, wer Böses, denkt Johannes. Anna Bergendahl ist dann aber vom Publikum nicht ins Finale gewählt worden. Und das war ein großer Skandal in Schweden.
Die waren da nicht so amused drüber, ne?
Nein, weil das nämlich die den Rekord kaputt gemacht hat, den ja die Ukraine hält. Denn Schweden ist das einzige Mal im Semifinale rausgeflogen. Und dann auch noch so knapp. Und dann noch mit der kleinen, süßen Anna Bergendahl, der man so viel mehr zugetraut hat und die ja so ein Sympathieträger ist.
Skandal.
Es war ein Skandal und ja, man kann sich eigentlich nur wünschen, dass Schweden nochmal irgendwann rausfliegt, damit Anna Bergendahl diesen Fluch nicht mehr trägt. 2010 war die Pechsträhne in Schweden dann allerdings vorbei.
Ja, dann ging es richtig los, ne?
Dann ging es richtig los. 2011 ein Auftritt, der ESC-Fans wahrscheinlich auch für immer im Gedächtnis bleiben wird. Erikshade mit Popular brachte... Ja, eine gewisse Modernität auf einmal in den Contest. Ich erinnere mich daran, dass es noch immer sehr, sehr viele altbackene Lieder gab. Damals, ich erinnere mich an Frauen in glänzenden blauen Kleidern, die Chansons gesungen haben, aber irgendwie war es schon 2010, 2011. Erikshade war, der war jung, der war modern, der hatte ein geiles Lied. Ja, der sah auch geil aus.
Das müsste doch auch hängen geblieben sein bei dir.
Ja, ich war schon verliebt in den, muss ich sagen. Bin ich auch manchmal heute noch.
Ach so.
Ja, und der ist dann Dritter geworden für Schweden. Und man hat den extrem gefeiert. Man hätte dem im Vorfeld auch den Sieg zugetraut. Also der hat sich wirklich sehr, sehr gut positioniert. Da sind auf der Bühne sind Fensterscheiben explodiert. Der hatte einen Tanz... Routine, die ihm in den nächsten Jahren viele andere nachgemacht haben. Mhm. Ja, und im selben Jahr, wo Erikshade ausgewählt wurde, im Jahr 2011, war schon die Künstlerin auch im Melodiefestival, die dann ein Jahr später antrat. Loreen, jeder wird sie kennen. Die meisten werden auch ihren damaligen Titel von 2011 kennen. My Heart is Refusing Me ist danach noch ein sehr erfolgreicher Titel geworden. Loreen ist damals aber in der Vorrunde des Vorentscheides mit diesem Titel rausgeflogen. Ich finde, es ist ein größerer Skandal, als dass Anna Bergendahl im Halbfinale gekickt wurde.
Ja, und das frage ich mich tatsächlich. Hätte sie mit diesem Song damals den ESC gewonnen, wenn sie gefahren wäre?
Ich tippe auf Nein, denn viele kennen ja diese geremixte Version, die ja sehr nach vorne geht. Mhm. Und My Heart is Refusing Me war eher ein bisschen zurückhaltender. Es war schon gut, dass sie rausgeflogen ist, denn sie ist im Jahr darauf wiedergekommen und hat Rekorde gebrochen. Und jeder weiß, wovon wir sprechen. 2012 gewann Loreen mit Euphoria mit 372 Punkten in Baku für Schweden den Eurovision Song Contest. Eine neue Ära, die damit begonnen hat, zumindest bei uns im Podcast. Wir bezeichnen das Jahr auch das Jahr Null. Und alles, was danach kommt, das Jahr 1 nach Loreen.
Ja, das ist die Zeitrechnung für uns beim ESC.
Ja, Loreen ist quasi unser Jesus.
Okay.
Ja, ist doch dann so, muss man ja sagen. Loreen hat... ganz Europa verzaubert. Loreen hat mit 372 Punkten, wie gesagt, die zweithöchste Punktzahl erreicht, die man in dem Voting-System, was es damals gab, erreichen konnte. Erfolgreich aber nur Alexander Rybak. Loreen war politisch engagiert, vor allem hat sie aber eine unglaubliche Stimmgewalt, kombiniert mit einer Präsenz auf der Bühne und Tanzroutinen, die vorher noch nicht da gewesen sind. Alles in allem das perfekte Gesamtpaket, um den ESC zu gewinnen.
Ich glaube, für die Zeit auch damals, es war einfach perfekt, es war einfach ein Meisterwerk. Wie inszeniert, wie gesungen, wie präsentiert, diese Art von Song, ein bisschen Eurodance drin. Ich glaube, viel besser hätte es für die Zeit gar nicht möglich sein können. Ähnlich wie es vielleicht dann 74 aber für die damalige Zeit geschafft hat.
Ja, und es war irgendwie klar, seit diesem Zeitpunkt, dass sie den ESC gewann, dass Loreen eine ESC-Ikone ist.
Ja.
Und das ist sie bis heute. Ihr wisst ja, was danach alles noch passiert ist. Aber auch bevor sie den ESC zum zweiten Mal gewann, war es so, dass jahrelang in jedem Vorentscheid, egal ob in Rumänien oder in Österreich oder auch in Deutschland, Loreen eingeladen wurde als die große ESC-Ikone und hat jahrelang davon gelebt, glaub ich, dass sie überall Euphoria gesungen hat und überall wollte man es hören.
Ich glaube, das war aber auch so, dass sie einfach diese Präsenz als Künstlerin hatte. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwen gecastet haben, der jetzt diesen tollen Song singen musste, sondern dass sie jemanden hatten, der diesen Song auch als Künstlerin irgendwo ausgefüllt hat. Und ich fand, das war das ganz Besondere.
Das finde ich auch. Und sie kann bis heute als ESC-Ikone überleben, sagen wir es mal so.
Ja.
Sie kann, sie hat sich damit eine Karriere aufgebaut. Wenn es nach ihrem eigenen Willen gegangen wäre, wäre das Ganze vielleicht irgendwann alternativer geworden, musikalisch. Es ist, Lorraine ist ja dann auch 2017 noch einmal aus dem Melodiefestival hochkant rausgeflogen. Mit einem eher sperrigeren Song, der wahrscheinlich so ein bisschen in die Richtung ging, wie sie gerne musikalisch sich weiterentwickelt hätte. Statements hieß der Song damals. Das hat alles nicht funktioniert, denn egal wie erfolgreich und wie ikonisch diese Frau ist, es ist ganz klar, was das ESC-Publikum von ihr möchte.
Und gleichzeitig glaube ich, dass das auch der Spruch, der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, ich glaube, der gilt tatsächlich auch für Lorraine, dass sie europaweit deutlich populärer ist als vielleicht in Schweden.
Ja, sie hat Geschichte geschrieben und 2012 haushoch den ESC für Schweden gewonnen. Und deswegen ist das nämlich meine Lieblingsfolge, weil das so viele lustige und schöne Themen miteinander vereint, Johannes.
Es ist aber auch die Zeit, die wir dann am prägnantesten erstmal miterlebt haben, ne? Vieles andere mussten wir nachgucken, nachlesen im Laufe jetzt der letzten zig Jahre, weil wir einfach noch nicht dabei waren.
Stimmt, da hast du recht. Man hat die Emotionen irgendwie so live mitbekommen, man hat das alles verfolgen können und damit geht es ja dann auch weiter. Der nächste Meilenstein lauert ja auch schon morgen und da geht es um jemanden, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber da hat jemand den ESC gewonnen, der hat sich schon mal nackt auf dem Pferd fotografieren lassen.
Da würdest du deine Pferdehaarallergie auch noch mal irgendwie aussetzen.
Ja, da würde ich mich sensibilisieren lassen. Oder glücklich sterben.
Eins von beiden. Aber bis dahin, und dass wir herausfinden, was genau passiert ist da, schaut doch mal auf Instagram vorbei.
Genau, wenn ihr damit fertig seid, einmal rüber zu TikTok.
Und bei YouTube gibt es auch noch wieder andere Sachen. Schaut da auch rein. Bis dahin.
Auf Wiederhören.